Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.5. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Solektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Eines der interessantesten Debüts dieses Jahres habe ich heute für Sie ausgesucht und wohl auch einer der originellsten Titel, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht. Mein Name ist Petra Hartlieb und ich begrüße Sie herzlich beim Podcast Besser lesen mit dem Falter. Die Autorin Julia Jost ist heute bei mir zu Gast und wir reden über die frühen 90er Jahre in Kärnten, in denen die Welt noch in Ordnung war. Jörg Haider war Landeshauptmann, die Männer hatten das Sagen, die Frauen trugen Tracht und Mädchen durften nicht Fußball spielen. Doch da liegt in einem finsteren Tal ein kleines Kind unter dem Umzugslastwagen, versteckt sich und erklärt uns die Welt. Hören Sie zu. Ja, liebe Julia, schön, dass du heute bei uns bist. Ich muss dir gleich einmal am Anfang was verraten. Also bei uns in der Buchhandlung hat das Buch natürlich längst einen Spitznamen. Es heißt einfach das Karawankenbuch. Ich glaube, das ist fast überall so. Vielleicht magst du den Titel des Buches hier nochmal genüsslich aussprechen.
Ja, ich freue mich auch hier zu sein und das kann ich mir vorstellen, dass das Buch einen Spitznamen oder eine Abkürzung hat, denn der Titel ist wahrscheinlich der längste Titel der Buchgeschichte, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht.
Das Ganze ist auf Schrift, mit einer Schriftlösung gelöst, also es ist pinke Zeilen auf einer grüne Schrift auf grünem Grund. Es hätte sich natürlich auch angeboten, da einfach ein super kitschiges Bergmassiv auf dieses Buch zu pappen. Musstest du kämpfen für dieses Cover oder war das vom Anfang an klar?
Wir haben wirklich von Anfang an, meine Lektorin und ich, gesagt, wir setzen auf den Titel. Der ist catchy, der ist sehr lang und deswegen muss man den wirklich dann auch so sehr zentral abdrucken auf diesem Cover. Und Suhrkamp hat ja auch diesen Theaterverlag und die haben sehr reduzierte Covers und da dachten wir, wir fragen da mal in der Agentur nach, eine junge Berliner Agentur, ob sie den Auftrag nicht annehmen möchten und wirklich nur mit Typografie und Farben arbeiten.
Ja, also das Wort hinauffletscht ist jetzt in meinem aktiven Wortschatz übergegangen. Vielen Dank dafür. Man kann es nicht so oft verwenden, aber es ist ein wunderschönes Wort, finde ich. ja, wir steigen mal gleich in die Handlung ein, die Ich-Erzählerin, es beginnt 1989, habe ich mir am Anfang rausklamüsert. Also das ist ja so, dass du am Anfang sehr viele so Zeichen setzt, damit man sich sofort orientieren kann, in welchem Zeitalter spielt dieses Buch. Die Heldin ist ungefähr so 7 Jahre alt und das in, glaub, auf den ersten paar Seiten ist alles vorhanden, was es damals gab. Hochwasserjeans, Niki-Pullover, ein Polunder mit Champion-Aufschrift, Adidas Jogging High, Waldheimbild in der Klasse. Hattest du das alles so parat oder ist das so in deinem privaten Zauberkästchen alles sozusagen präsent oder hast du da erstmal jahrelang recherchiert, was war denn 1989 überhaupt?
Ich habe tatsächlich das Glück, 82 geboren worden zu sein und dadurch hatte ich das wirklich präsent. Ich habe einfach zurückgeschaut in meine eigene Kindheit und bin da in Gedanken noch einmal den Kleiderschrank meiner Mitschülerinnen und Mitschüler und meinen eigenen Kleiderschrank natürlich durchgegangen. Also das ist wirklich, ja, das waren die Schuhe, die man getragen hat. Ich habe sie nie gekriegt, ich wollte immer Jogging High haben, aber
ich auch, hab's
war
auch
mir nicht erlaubt. Mhm. Genau. Und aber natürlich, andere Kinder hatten die und das ist, finde ich, ein Schuh, der wirklich, genauso wie der Champion Pullover oder Polunder, das sind Dinge, die man wirklich stark mit dieser Epoche verbindet.
Ja. Die Erzählerin ist, wie gesagt, ein Kind. Sie liegt unter einem Umzugslastwagen, aber nicht, weil was passiert ist, sondern sie spielt mit ihrer besten Freundin Luca Verstecken. Wer ist denn dieses Mädchen? Erzähl uns ein bisschen was über sie.
Die Ich-Erzählerin ist ein vorwitziges Kind, ein bisschen altklug, lebt in diesem Gasthaus in Kärnten am Land, beobachtet die Erwachsenen, hat es nicht unbedingt einfach in der Gesellschaft anzukommen, weil sie ein bisschen anders ist. Sie entscheidet sich irgendwann, keine Kleidchen mehr zu tragen und hat also Bubenjeans an und eckt sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kindern relativ häufig an und muss sich dadurch ein dickes Fell zulegen. Und dieses dicke Fell erlaubt ihr aber ganz gut durchzukommen durch diese zum Teil sehr bösartige Welt.
Sie liegt unter diesem Lastwagen, versteckt sich unter diesem Lastwagen und blickt mit einem großen Abstand auf diese Welt. Also einerseits ist sie natürlich Teil dieser Welt und zwar einfach ein ganz normales Kind in einer Familie eingebettet. Diese Distanz, die du natürlich sprachlich schaffst, wie ist dir das gelungen? Wie hast du das gemacht? Also wie hat dieses Mädchen diese Distanz der Beobachterin für dich bekommen?
Ich glaube, dass ein sehr wesentlicher Punkt dafür ist, dass wir es nicht wirklich mit einfach nur einem Kind zu tun haben, sondern es schimmert eine erwachsene Erzählerin durch dieses Kind. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Knackpunkt, warum diese Distanz, die zum Teil die Beobachtungen grotesk verzerrt, überhaupt zustande kommen kann. Also man hat nicht direkt dieses Mädchen, das was zu erleiden hat, sondern man hat eine Erwachsene, die gefiltert durch dieses Kind spricht. Mhm. Und ja, ich glaube, das schafft den Abstand.
Ja, es gibt ja ganz wenig, also für mich zumindest ganz wenig geglückte Beispiele aus der Literaturgeschichte, wo ein Kind erzählt aus der kindlichen Perspektive. Das ist ja, glaube ich, eins der schwierigsten Übungen als Schriftstellerin, die man überhaupt machen kann. Du löst es darin, dass du von Anfang an eigentlich klar machst, das ist keine Elfjährige, die hier zu uns spricht, sondern quasi die Stimme spricht durch diese Elfjährige, aber es ist natürlich eine erwachsene Stimme, eine Stimme der Reflexion. Den Erzählrahmen, den du dir da steckst, ist natürlich auch sehr tricky. Das Buch hat 228 Seiten und die werden erzählt, während in Echtzeit von 100 rückwärts gezählt wird. Nämlich die Freundin, mit der sie Verstecken spielt, zählt von 100 rückwärts und dann muss sie suchen. Wie bist du denn auf diese Idee gekommen und war das nicht auch ein wahnsinnig schwieriges Korsett?
Ich brauchte ein relativ starkes Korsett aus dem Grund, weil ich mir selbst zur Aufgabe gemacht habe, einen Rhythmus zu finden, der irgendwie zu einem Kind passt, das ständig im Rausch ist, draußen in der Natur spielt, unglaublich viele Dinge erlebt und eigentlich alles gleichzeitig erzählen will. Und dadurch kommt diese nonlineare Erzählweise zustande, also dass sie wirklich 100.000 Sachen und dann steigt sie hier mal aus und dann gibt es wieder woanders ein Nadelöhr, wo sie durch muss. Dadurch brauchte ich, durch dieses Überbordende, brauchte ich eine starke Rahmung und habe dann eben überlegt, was könnte das sein. Für mich war klar, die Eltern ziehen um. Also es muss diese Umzugsgeschichte sein, weil die ihren Status verändern. Und dieses Kind sitzt ja normalerweise wahrscheinlich unterm Stammtisch, während die Erwachsenen sich da unterhalten. Und das fand ich eine gute Position, eine geschützte Position, aus der heraus man beobachten kann, selbst nicht gesehen wird. Und dann dachte ich, naja, das könnte ja eigentlich dieser Lastwagen, könnte diese Funktion ja auch übernehmen, dass sie sich da versteckt. Und dieses von 100 herunterzählen ist wirklich, das ist die Struktur, die ich wollte, dass es dann Countdown gibt. Der Countdown ist ja nicht nur für die Rahmung, sondern auch für, da passiert ja auch was für die Mädchen. Also das ist ja eine ganz leidenschaftliche Kinderliebe. Mhm. Und diese Trennung ist auch, die zählen eigentlich ihrer Trennung entgegen und gar nicht unbedingt bis zu diesem Verstecken oder bis zu dem, wenn Luca sie sucht.
Wobei die Trennung am Schluss, also ich habe immer mich wahnsinnig gefürchtet vor dieser Trennungsszene dann am Schluss, wir wollen das natürlich jetzt nicht verraten, weil die Leute müssen das Buch ja noch lesen, die ist dann eigentlich weniger dramatisch, als es ist, weil ich glaube, bei Kindern das dann auch einfach, es ist dann einfach so, oder? Also da warst du dann wieder, da waren wir dann wieder ganz in der Elfjährigen.
Ja, genau. Kinder nehmen das dann doch einfach so an und finden neue Spielgefährtinnen. Genau. Sie haben das geübt, das Szenario, also was ich mir überlegt habe, ohne jetzt zu viel zu verraten. Wie gehen denn Kinder mit Situationen um, die ihnen schwerfallen und sie spielen? Mhm. Und deswegen ist die Trennung auch verknüpft mit einer Spielsituation.
Genau. Wo Whitney Houston eine große Rolle spielt.
Ganz genau.
Das können wir verraten. Ich habe mir dann gleich das Lied dreimal reingezogen. Ich fand es sehr schön. Ja, sie ist eine wahnsinnig gute Beobachterin. Ihr entgeht nichts. Sie kriegt alles mit. Sie filtert sozusagen alles. Gleichzeitig geht aber ihre Fantasie ständig mit ihr durch. Also sie ist einerseits eine sehr genaue und gleichzeitig auch eine total unzuverlässige Erzählerin. Man kann ja eigentlich nichts glauben. Und es klingt, wenn man das liest, so wie wenn es in einem Guss geschrieben wäre. Ich weiß schon, dass man sowas nicht fragen kann. Ich versuche es trotzdem. Wie ist diese Stimme in dir gereift? War das von Anfang an da, dass das so, das ist der Sound, so kann ich es schreiben, anders kann ich es nicht erzählen? Oder hast du da sehr gerungen?
Nein, es war tatsächlich von Anfang an da. Ich habe sehr viel geschrieben, also von diesen, wie viel sind es, 228 Seiten? Ja, also ich habe wahrscheinlich 500 Seiten geschrieben. Ich habe bestimmt mehr gestrichen mehr gestrichen, als übrig geblieben ist. Aber ja, also eine Erzählhaltung war da, woraus ich erzählen möchte und mit kam die Form dann auch. Mhm. Also es war eigentlich ja von Anfang an das, diese Sprache.
Lass uns doch gleich mal ein bisschen über die Form reden oder über die Art, über diese Art von Literatur. Es wird ja immer wieder bezeichnet als Heimatroman, Anti-Heimatroman. Ich finde so Labels immer ein bisschen schwierig, muss ich sagen, weil was ist überhaupt Heimat? Da könnte man ja 3 Podcasts dazu aufnehmen. Es ist aber natürlich eine Familiengeschichte, in der ein unangepasstes Kind in einer dörflichen Enge die Hauptperson ist. Sowas ist ja auch schon hunderte Male erzählt worden in der österreichischen Literatur, vor allem in der österreichischen Literatur. Warum hattest du das Gefühl, du musst das nochmal machen?
Genau, mit diesem Heimat-Anti-Heimat-Begriff geht es mir auch so. Das ist auch zeitlich irgendwo anders verortet. Es ist für mich okay, den Roman Heimat- oder Anti-Heimat-Roman zu nennen, aber meiner Ansicht nach ist es sehr wenig aussagekräftig. Grundsätzlich, meiner Ansicht nach, das spielt in einem Dorf, in einer dörflichen Struktur, aber die Charaktere, die zum Teil was Archetypisches haben, sind universell. Das ist vollkommen egal, ob ich das verorte irgendwie im Speckgürtel einer westlichen Großstadt oder eben im österreichischen Kärnten. Man wird diese Charaktere, glaube ich, überall finden. Und was mich interessiert hat tatsächlich, wegen dem nochmal erzählen, wir sind ja gerade in einer Zeit, in der politisch auf der ganzen Welt alles ins Rechte, Ultrarechte abdriftet. Und ich habe mich gefragt, wann ging denn das für mich eigentlich los? Und bin dann sehr schnell auf diesen Rechtspopulismus gekommen, von dem meine Kindheit geprägt ist. Und das ist der Rechtspopulismus Ende 80er, das ist der Rechtspopulismus eines Jörg Haiders. Meiner Ansicht nach wurden in dieser Zeit bestimmte Rhetoriken salonfähig gemacht und dadurch Toleranzen ausgebildet, mit denen wir heute noch mehr zu kämpfen haben. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, mir das noch einmal genauer anzuschauen. Mhm. Und vielleicht nicht aus der Perspektive einer Erwachsenen, die moralisch werden könnte oder didaktisch werden könnte, sondern eben aus der Perspektive eines Kindes, das erstmal mit Moral nicht viel am Hut hat.
Die kommentiert das einfach. Es kommen so Sachen drin vor in dem Buch, wie das Treffen am Ulrichsberg, FPÖ-Bürgermeister, Kärnten-Slowenien ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ich habe auch so drüber nachgedacht beim Lesen. Ich bin ja ein Stück älter als die Protagonistin und auch als du. Also ich habe 1989 schon in Wien studiert und war da schon quasi im linkesten Studentinnen-Eck angesiedelt, obwohl meine Eltern Waldheim gewählt haben und so weiter. Ich komme aus einer zutiefst konservativen Familie aus Oberösterreich, aber quasi eigentlich die gleiche Geschichte, nur eine Generation früher. Und für mich war damals Jörg Haider das Schlimmste. Jetzt ist es eigentlich so, dass man sich fast ein bisschen zurücksehnt nach Jörg Haider, weil er war halt irgendwie eigentlich nichts gegen das, was wir da jetzt gerade so haben. Wo ist denn das alles hin? Ich weiß schon, dass du hast kein politisches Buch geschrieben, aber du hast einen Roman geschrieben, der ein bisschen versucht, das aufzuarbeiten in literarischer Form. Was ist deine kurze These? Warum ist das so rapide nach rechts gegangen oder warum ist es so schnell salonfähig geworden? Warum gibt es kein Aufschrei mehr? Es gibt keine Sanktionen, es gibt kein Lichter mehr, es gibt nichts.
Ja, ich glaube, die Sanktionen gibt es nicht, weil jetzt in unserem Fall ja ganz Europa total stark nach rechts abdriftet. Wer soll
Europa
da wen sanktionieren?
Sich selber sanktionieren?
Europa müsste sich selbst sanktionieren, genau. Ansonsten ist ja, warum das möglich war, ich glaube tatsächlich, dass die Mitteparteien ihre Aufgaben versäumt haben. Und dadurch war es einfach für Rechtsparteien, da einen neuen Wählerinnenkreis zu erreichen. Und ich glaube, es ist ein Versäumnis, das leider die großen demokratischen Mitteparteien zu verschulden haben.
Du hast ja auch gesagt, dass der Roman eventuell in der Stadt spielen könnte. Du bist die Autorin, du musst das beurteilen. Ich glaube, dass es trotzdem eine andere Geschichte wäre. Also auf was ich hinauf will, ist die Geschlechtsidentität dieses Kindes. Die hatte ja damals quasi keine Werkzeuge wie ich könnte Transgender sein oder so. Das hat man im Gratschachtal oder wie hieß das Tal? Entschuldigung.
Der Gratschbacher Hof.
Genau, im Gratschbacher Hof gab es solche Begrifflichkeiten nicht. Ich glaube, dass es wahrscheinlich für ein Kind in der Stadt dann doch ein bisschen einfacher gewesen wäre, die Kleider abzulegen, die Haare kurz zu schneiden und so weiter. Ist das nicht nochmal verstärkt durch das, dass es auf dem Land spielt, also wirklich am Land?
Ganz bestimmt ist es dadurch verstärkt, also das sehe ich wirklich auch so. Ja, und es hat natürlich die Zeit, ist halt natürlich auch speziell. Man hat in Ende der 80er Jahre und von der 90er Jahre in der Regel kein Internet gehabt und war dadurch eigentlich komplett ohne Vorbilder. Aber ja, dieses Mädchen ist eigentlich undefiniert, ihre Gender-Identität, wie sie sich selbst definiert. Klar ist, dass sie irgendwie einen spielerischen Zugang hat und sich auch manchmal in einen kleinen Bub verwandelt. Mhm. Aber was jetzt genau ihre Sehnsucht ist dahingehend, bleibt eigentlich unbeantwortet. Klar ist, sie spielt gerne einen Buben und ist in ein Mädchen verliebt. Das weiß man auf jeden Fall. Und ganz bestimmt wäre das in der Stadt einfacher, auch damals einfacher gewesen.
Du bist ja eine Autorin, die sozusagen jetzt all das weiß. Du bist ja die erwachsene Autorin. Das heißt, du weißt, was ist Gender, was gibt es sozusagen für verschiedene Möglichkeiten seiner Geschlechtsauslegung oder Auslebung. Du hast es trotzdem ganz gut geschafft, dieses Kind so zu halten, dass es das natürlich nicht weiß. Also sie spielt, du hast schon gesagt, sie spielt, es gibt eine wahnsinnig berührende Szene, wo sie sich eine Penisattrappe in die Unterhose steckt, weil sie das einfach mal ausprobieren will. Aber die hat natürlich überhaupt keinen Überbau für sowas. Wie ist dir denn das gelungen, da so reinzuschlüpfen? So, dass du als Leserin, kauft mir das total ab. Aber du weißt natürlich das alles, ja. Und das ist ja eine große Kunst, finde ich.
Ich glaube, ich konnte mich schon ganz gut mit diesem Mädchen identifizieren und mit dem Schmerz und mit der Sehnsucht und mit der Verwirrung auch, die dieses Kind wahrscheinlich erlitt. Ich konnte mich da ganz gut hineinfinden. Ich habe da jetzt keine knackige Erklärung dafür, aber
du hast es gefühlt.
Ich mochte die Kleine ganz gerne.
Ich auch. Ich mochte sie sehr gerne. Was natürlich auch Ende der 80er und Anfang der 90er im Kärntner Tal war, es herrschte natürlich das Patriarchat in Reinkultur. Die Frauen im Buch sind mehr oder weniger alle unglücklich und zwar meistens aufgrund ihrer Töchter. Also das setzt sich sofort. Die Männer haben alle ein riesiges Selbstvertrauen, also ein total aufgeblasenes Super-Ego. Die Buben machen, was sie wollen. Ist es einfach das normale Abbild der späten 80er, 90er Jahre gewesen, das du da geschrieben hast? Oder war das in dem Fall deines Mädchens, musstest du da viel erfinden?
Ich glaube schon, dass das viel wirklich mit dieser Zeit zu tun hat und wie Österreich tickte in dieser Zeit. Aber andererseits, wenn ich mir heute anschaue, wie viele Femizide es in Österreich gibt, das legt auch den Verdacht nahe, dass da noch einiges aufzuholen ist und nachzuholen ist, was die Beziehung zwischen den Geschlechtern anbelangt. Aber ja, sicher hat das irgendwie auch mit dieser Zeit zu tun, auf jeden Fall. Es ist eine patriarchale Gesellschaft, die man halt auch eher am Land wahrscheinlich so vorgefunden hat, als in irgendwelchen AkademikerInnenkreisen in Wien. Da saß garantiert, wobei, ja, weiß man nicht.
Weiß man eigentlich?
Nein, ich nehme es zurück, man weiß es nicht.
Also, was natürlich schon auf jeden Fall der Unterschied ist, ist, das Dorf ist klein. Also man kann aus dieser Welt, in der man lebt, mit diesen wenigen Nachbarn und Nachbarinnen, die einen umgeben, da kann man sich ja auch nicht wirklich aus dem Weg gehen. Auch wenn man sich vielleicht hasst, wenn man eine völlig konträre politische Weltanschauung hat, man ist trotzdem Nachbar. Und muss sich, man geht in die gleiche Kirche, man geht aufs gleiche Feuerwehrfest, man geht zum gleichen Stammtisch oder man ist der totale Outlaw. Das ist in der Stadt schon leichter, oder?
Ja, absolut, das stimmt total. Und das war mir aber auch wichtig, dass eine Reibung zu suchen, die gerade dadurch zustande kommt, dass die aufeinander angewiesen sind. Da die Beichte wird da auch mal im Gasthaus abgenommen vom Pfarrer, weil da ist er eh jeden Abend. Und diese Enge, die Geschwisterverhältnisse etc. pp., das wollte ich, ja, also jetzt gar nicht, das sollte jetzt keinen existenzialistischen Touch bekommen, das war wirklich nicht mein Ansinnen, aber doch schon diese, ich wollte schon zeigen, eine bestimmte hermetische Setzung, was passiert mit diesen Menschen, wenn die nicht verstehen, dass es auch andere Lebensweisen gibt. Und auf eine Art hat die Familie das ja verstanden. Das kommt eher daher, dass sie bürgerlich werden wollen, dass sie Geld kriegen, zu Geld kommen und da in eine andere gesellschaftliche Klasse aufsteigen möchten. Aber auf jeden Fall haben die diese Ausbruchsfantasie. Wie das jetzt zu bewerten ist, was die da wollen, das steht auf einem anderen Blatt. Und was das für Konturen im Buch kriegt, das sieht man, wenn man es dann liest. Aber nicht all diese Protagonistinnen und Protagonisten haben überhaupt die Vision oder die Möglichkeit zu sehen, aha, ich könnte ja was anderes machen, ich ziehe jetzt nach Graz. Und
genau, das ist dann immer die Frage, die ich mir bei dem Buch natürlich auch oft gestellt habe. Und es gibt ja einige Beispiele in der Literatur von solchen Figuren, von so Figuren, die ein bisschen unangepasst sind, die anders sind als die anderen. Was muss passieren, dass man dann schafft, seinen eigenen Weg zu gehen? Also warum bin ich nicht in Oberösterreich geblieben, habe ein Reihenhaus gebaut und arbeite bei der Oberbank und wähle FPÖ? Warum bist du nicht in Kärnten geblieben, irgendwie am Hof und hast 5 Kinder? Also was muss passieren? Was passiert mit unserem Mädchen? Was ist die Möglichkeit, wenn man draufkommt, man ist irgendwie anders? Es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Man könnte sich umbringen, was natürlich auch oft passiert. Man könnte so werden wie die Klassenkameradinnen und zieht dann halt doch das Kleid zur Firmung an. Wie muss man gestrickt sein? Wie ist unser Mädchen gestrickt?
Ich glaube, sie ist wirklich spürt, dass sie anders ist und dass sie deswegen einerseits nicht viel zu verlieren hat. Ich glaube, dass viel von dieser Vitalität auch daher kommt, dass sie eh unangepasst ist. Also sie muss gar nicht erst versuchen, zu einer bestimmten Gruppe dazuzugehören. Auch der Bruder, der geht da nicht zur Landjugend, ist dadurch auch ein bisschen eine Person, die nicht sehr geschätzt wird im Dorf, die hat lange Haare auch und das mag man auch nicht. Er ist ein Sonderling und genauso ist die kleine Ich-Erzählerin auch irgendwie sonderbar. Und das schafft natürlich Freiraum, wenn man eh schon nicht dazugehört. Und andererseits aber, glaube ich, auch die Möglichkeit zu träumen, wie bei Tschechow, ne? Da träumen alle von Moskau. Und ich glaube, sie träumt, das steht jetzt nicht im Buch drin, aber ich denke, sie träumt auch davon, dass es irgendwo einen Ort gibt, der größer ist, der anders ist. Und genau, und ich glaube, da dieses Anderssein, das Nicht-Dazugehören, spielt, glaube ich, einen großen Punkt, warum man eine andere Möglichkeit erahnt und dann weggeht und eben nicht die FPÖ wählt.
Es gibt zwei Sachen, über die ich ganz gern noch kurz reden würde. Das eine ist, wir haben schon gesagt, Heimatroman, Anti-Heimatroman. Heimat hat auch in Österreich immer sehr viel mit Natur zu tun. Also Heimat wird sozusagen niemand, der im Speckgürtel von Linz aufgewachsen ist, wird irgendwie so den Heimatbegriff haben wie jemand, der in Tirol in den Bergen aufgewachsen ist, glaube ich. Es gibt ein wahnsinnig tolles Buch, das ich sehr, sehr liebe, von einem Südtiroler Journalisten, das heißt Schönes Land, Beseleit. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Finde ich einfach einen wahnsinnig tollen Titel nach wie vor für ein Buch und für sehr viele Landstriche in unserem Land. In dem Buch kommt die Natur sehr viel vor. Es gibt eine wahnsinnig berührende Szene, wo die Kleine mit ihrem Bruder auf den Berg geht. Was bedeutet für dich die Natur in diesem Buch? War das sozusagen wichtig, die Natur da auch einen Auftritt zu geben?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, das war sehr wichtig, weil ich auch zeigen wollte, dass diese Natur ein Schutzraum für dieses Mädchen ist. Also das steht auch ganz am Anfang, beschreibt sie auch oder beschreibt jemand, also die Erzähler, man wird anders in den Text hineingeholt, das ist ein bisschen eine andere Stimme, das erste Kapitel, als das, was dann folgend passiert. Aber auch da wird eben gesagt, dass, oder sagt sie dann, dass das Mädchen, dass es keinen bösen Wolf gibt und keine Garstigkeit in dieser Fauna und Flora, und dass es zwar der Wald dunkel ist und die Bäume eng aneinander stehen, aber dass man unbesorgt sein kann. Mhm. Das zieht sich durch das Buch eigentlich durch. Es gibt diese messiasartigen Rotkehlchen und einen lustigen Hund und diese Landschaft, vor allem der Dobratsch, der eine zentrale Rolle spielt von den Bergen. Und da ist eine große Liebe. Sie fühlt sich, glaube ich, einfach aufgehoben in der Natur, ja.
Ich habe mich dann gefragt, hat man wirklich in den 80er Jahren so kleine Kinder mit ihren großen Brüdern auf einen über 2000 Meter hohen Berg geschickt?
Ja, der Dobratsch, den kann man tatsächlich, da kann man gut mit Kindern, da gibt es eine Strecke, die sehr einfach zu begehen ist. Man kann die einfache wählen, das geht.
Ich habe mir gleich Sorgen gemacht.
Nein, man würde, glaube ich, nur nicht mit der Buchmaxi zum Dobratsch fahren, von Mittelkärnten aus.
Es ist überhaupt eine Zeit natürlich, wo die Kinder, das ist auch in diesem Buch natürlich das Tolle, dass das Mädchen einerseits in dieser sehr beschränkten Welt lebt, aber andererseits natürlich auch einen sehr großen Freiraum hat, weil Kinder einfach in dieser Zeit anders aufgewachsen sind, stundenlang unbeaufsichtigt. Fast ein bisschen melancholisch kam mir das vor, wie du das geschrieben hast. Ich bin ja eben, wie gesagt, eine Generation älter als du, und ich habe mich da auch total abgeholt gefühlt. Und zwar jetzt nicht nur mit den romantischen Sachen, sondern auch mit den Sachen wie mit den Eltern im Wirtshaus, wo der Papa betrunken ist und natürlich mit dem Auto heimfährt und ich sitze auf der Rückbank. Völlig normal, ja. Aber auch wir Kinder, die stundenlang am Bach gespielt haben und keiner hat geschaut, ob wir reingefallen sind. Dem hast du ja auch ein bisschen ein Denkmal gesetzt, oder?
Ja, absolut, genau. Also das ist diese Zeit und auch natürlich das Land, wo es möglich war oder vielleicht immer noch irgendwo ist, dass die Kinder dann mit der untergehenden Sonne nach Hause kommen, und da fragt dann eigentlich auch niemand, was du gemacht hast. Und man selbst ist froh, dass man überlebt hat und hat ein paar gute Geschichten zu erzählen. Und die Eltern sind froh, dass die Kinder von der Natur versorgt werden und keine Scherereien machen, weil man ja selbst sehr beschäftigt ist.
Gerade mal ein aufgeschlagenes Knie haben, aber sonst eigentlich nichts passiert.
Genau. Mein Bruder steckte einmal ein Messer im Knie, und tatsächlich hat der eine Bruder den anderen Bruder wegen eines Taschenmessers einmal in einem Brunnen abgeseilt. Es ist glücklicherweise nichts passiert. Aber ja, genau, also das ist eine wahnsinnige Freiheit gewesen, die man da hatte, ja.
Wir müssen noch über ein Thema kurz reden, bevor wir zu Ende kommen. Das ist auch für mich ein sehr wichtiges Thema, zieht sich auch immer wieder durch Bücher, die ich lese, und durch Podcast-Gäste, die ich habe. Das ist das Thema des Dialektes. Das finde ich ein sehr spannendes Thema. Du hast ja in dein Buch einige Dialektsätze eingewoben. Ich sage jetzt einmal gleich Kärntner Dialekt, wenn es noch niemand kapiert hat, dass das Ganze in Kärnten spielt. Einzelne Wörter, dann auch wieder längere Passagen, die sind im Buch kursiv gesetzt. Ich muss es mir teilweise laut vorlesen, damit ich es verstehe, weil, wie gesagt, ich Oberösterreicherin bin jetzt nicht so kärntnerisch bewandert, aber man kann es verstehen. Du bist ja bei einem renommierten deutschen Verlag, dem Suhrkamp Verlag. War das schwierig, das durchzusetzen, das denen zu erklären, dass das wichtig ist? Du hast ja eine österreichische Lektorin, wie ich weiß, die hat dir sicher geholfen. Aber war das eine Diskussion im Verlag mit den Passagen, die man dann vielleicht ja nicht versteht in Frankfurt am Main?
Nein, überhaupt nicht. Also es gibt bei Suhrkamp ja eine lange österreichische Tradition, sehr viele Autorinnen und Autoren aus Österreich sind bei Suhrkamp. Die Leiterin der Belletristikabteilung ist aus Graz, Österreicherin, genau, meine Lektorin, Südtirolerin. Nein, überhaupt nicht. Das war eigentlich von Anfang an so, dass die einstimmig im Lektorat, da wird ja immer zusammengelesen und diskutiert, und dass die einstimmig gesagt haben, dass sie das spannend finden, wie der Dialekt eingesetzt ist, und dass sie kein Glossar machen wollen, weil man sich es eigentlich ableiten kann. Oder manchmal wird es ja auch auf ein bisschen andere Art und Weise beschrieben, was dieses Dialektwort bedeutet. Nein, das war wirklich, da gab es überhaupt keine Widerstände, ganz im Gegenteil, offene Türen.
Und du bist ja eine Frau der Sprache, also du schreibst Bücher, machst Theaterstücke und so weiter und bist ja jetzt keine, die primär im Dialekt schreibt. Also du bist keine Mundartdichterin, sage ich jetzt einmal. Wie war das für dich, quasi diese gesprochene Sprache, mit der du ja auch teilweise aufgewachsen bist, in einen Text zu transkribieren? War das so rein handwerklich? War das schwierig? Musstest du das vorsagen und dann so aufschreiben?
Ich habe wirklich versucht, 1:1 aufzuschreiben. Es gibt ja eine Lautsprache für den Kärntner Dialekt. Ich glaube, das gibt es nicht für alle Dialekte. Für das Kärntnerische gibt es das, aber ich habe mich bewusst dagegen entschieden, das zu machen, sondern es wirklich versucht, phonetisch genau nachzubilden. Ich habe es in mir klingen lassen und dann so niedergeschrieben. Mhm. In der ersten Auflage ist mir ein kleiner Fehler unterlaufen, den ich dann in der zweiten Auflage korrigieren konnte. Aber es fällt niemandem auf, es ist ein bisschen zu hochdeutsch geworden.
Ein Wort. Satz oder ein Wort.
Ein Wort.
Ein Wort, okay, na
ja.
Gut.
Ja, ja, ja.
Mein Gott. Soll nichts mehr passieren. Würdest du sagen, dass dein Buch ein typisch österreichisches ist oder ist das eine blöde Zuschreibung? Könnte das auch irgendwo in Norddeutschland spielen?
Ich glaube schon eben, dass es, also wie gesagt, irgendwo im Speckgürtel einer Stadt könnte ich mir das genauso vorstellen wie in einem anderen sehr kleinen Dorf. Vielleicht ist die Zeit relevanter als der Ort tatsächlich. Aber ich wehre mich auch keinesfalls dagegen, als österreichische Autorin bezeichnet zu werden, weil ich finde, Österreich ist, was Literatur anbelangt, wirklich sehr gut aufgestellt. Wir können das irgendwie ganz gut und ich reihe mich da gern ein. Ich habe zwar länger in Deutschland, glaube ich, sogar gelebt als in Österreich, aber ich reihe mich da gern in die österreichische Literaturwelt ein. Relevant finde ich es jetzt nicht. Es ist in deutscher Sprache verfasst, mit Dialektteilen, aber viel mehr Gefühle habe ich jetzt da nicht dazu.
Gibt es schon Reaktionen aus Kärnten? Hast du schon 100 Lesungseinladungen von Kärnten?
Ich habe wirklich sehr viele Lesungen.
Wirklich? Das freut
insgesamt
mich.
Und
auch in Kärnten?
Und in Kärnten habe ich schon zweimal gelesen. Einmal wird eine Lesung stattfinden ohne meine Anwesenheit und dann bin ich nochmal bis in Sommer bestimmt noch dreimal in Kärnten. Also okay. Ich werde da schon auf 8 Lesungen nur in Kärnten kommen, glaube ich.
Ah, das wird spannend.
Am Ende
dann,
des Sommers.
Was dann die Leute sagen und der Interaktion vor allem mit den Leserinnen.
Bisher war es wirklich durchgehend schön. Ich habe mich wirklich sehr gefreut, weil ich lustigerweise war ich nicht einmal bei der Buchpremiere in Wien oder in Berlin, wo wirklich sehr viele Leute auch waren, für mein Verhältnis, viele Leute aus verkaufte Häuser. Da war ich weniger nervös als in der kleinen Lesung, auf der kleinen Bühne, unter Anführungsstrichen im Musilhaus, wo,
das verstehe ich,
was weiß ich, 50 Leute waren oder so irgendwas. Ich war sehr erleichtert, dass ich ins Gespräch kommen konnte, dass es keine Ablehnung gab. Richtig, danke, ja genau.
Ja, vielen Dank, dann wünschen wir uns noch sehr viele Lesungen. Ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe dich damals beim Bachmann-Preis das erste Stück lesen gehört und habe mir schon gedacht, ui, das ist ganz was Großes. Jetzt liegt es als Buchform da. Ganz groß, große Empfehlung. Vielen Dank.
Ich sage danke.
Bevor uns Julia Jost eine kurze Stelle aus ihrem Buch, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht, vorliest, ein paar Tipps der Falter-Redaktion.
Hallo, mein Name ist Stefanie Panzenberg. Ich bin Redakteurin im Ressort Feuilleton und ich möchte Ihnen heute zwei Bücher empfehlen, die in diesem Frühjahr erschienen sind. Zuerst Ein schönes Ausländerkind, so lautet der Titel von einem Buch, das Toxische Pommes geschrieben hat, ist erschienen im Schollnei Verlag. Die Autorin arbeitet als Juristin und will ihren bürgerlichen Namen geheim halten. Während der Pandemie hat sie begonnen, unter diesem Pseudonym Toxische Pommes auf TikTok satirische Videos zu posten. Dabei schlüpft sie in Charaktere wie Bobo Lorenz und Rassismus Renate oder sie macht sich über die eigene Berufsgruppe lustig. Und sie schafft es in wenigen Sekunden, ganze Milieus und Gedankenwelten zu skizzieren. Und mittlerweile steht sie auch als Kabarettistin auf der Bühne. Und dafür hat sie eben den Namen Toxische Pommes verwendet und den verwendet sie jetzt auch als Autorin. Ein schönes Ausländerkind, so der Titel, ist der Debütroman von Toxische Pommes. Und in dem verarbeitet sie, wie sie auch selbst erwähnt, Teile ihrer eigenen Lebensgeschichte. Die Protagonistin ist Vertragsbedienstete in einem Amt und hat Migrationshintergrund, so wie Toxische Pommes selbst. Und das Buch beginnt mit einer sehr ungewöhnlichen Szene. Die Hauptfigur, deren Namen wir nie erfahren, beschließt, unter ihrem Schreibtisch aus Büchern und Zetteln ein Bett zu bauen, um sich hinzulegen. Sie ist müde und erschöpft. Und im Roman erfahren wir, was bis dahin geschehen ist. Toxische Pommes erzählt die Geschichte einer Familie, die vor dem Krieg in Kroatien nach Österreich flüchtet. Die Eltern rackern sich den ganzen Tag ab, tun für ihre Tochter, was sie können. Die Tochter versucht mit aller Kraft, in dem neuen Land anerkannt zu werden. Sie lernt Tag und Nacht, sie wird Klassenbeste. Und gleichzeitig entfernen sich die Familienmitglieder aber immer mehr voneinander. Die Tochter schämt sich für ihren Vater, der keine Arbeitserlaubnis bekommt und für den sie übersetzen muss. Wenn ihre Freunde auf Besuch kommen, dann versteckt er sich. Die Mutter arbeitet Tag und Nacht und kann dann schlussendlich ihren Studienabschluss nostrifizieren. Ein schönes Ausländerkind ist ein sehr einfühlsames Porträt von einer Familie, die in zwei Welten leben muss. Toxische Pommes durchbricht mit Witz und Selbstironie auch immer wieder diese tragischen Situationen, aber am Ende bleiben Einsamkeit und Ernüchterung. Auch im nächsten Buch geht es um Flucht und um die übermenschliche Anstrengung, in einem neuen Land Fuß zu fassen. Das Buch heißt »Zehn Fingermärchen« von Manuela Tomic und ist erschienen im Visa Verlag. Die Journalistin, Autorin und Hörspielautorin erzählt in Prosa-Miniaturen ihre Biografie. Ihre Familie ist vor dem Krieg in Bosnien geflüchtet und kommt in Kärnten in Völkermarkt an. Zwischen diesen Miniaturen gibt es eigentlich keine Chronologie, sondern Tomic wirft Schlaglichter auf ihre Kindheit in Bosnien, auf ihr Leben in Österreich. Sie erzählt beispielsweise vom Ballspiel Völkerball, das sie an der Schule in Völkermarkt spielen musste. Ein Ballspiel, in dem zwei Völker, zwei Teams gegeneinander antreten, um sich abzuschießen. Also eine Absurdität für ein Kind, das vor dem Krieg geflüchtet ist. Tomic berichtet von ihrem Vater, der als Lkw-Fahrer ständig unterwegs ist, ihrer Mutter, die immer bis Mitternacht in der Pizzeria arbeiten muss, und ihrer Schwester, die für die Familie Formulare übersetzt. Und von der Großmutter, die, so schreibt Tomic, ein Djinn war, also ein Mensch mit ungeahnten Kräften. Also sie referiert auch immer wieder auf ihre Heimat. Die große Politik scheint manchmal durch, zum Beispiel als Tomic für ihr Abschlusskonzert in der Musikschule die Ode an die Freude einstudieren musste. Und als Kroatien dann 2013 der EU beitrat, erinnerte sie sich daran. Sie schreibt, Schillers Götter hatten Bosnien vergessen. Sarajevo ist kein Elysium. Wird der Götterfunke je überspringen? Fragt Tomic in einer dieser Miniaturen. Alltägliche Beobachtungen werden bei Tomic zu fantastischen Ereignissen. Und jeder Text hält eine Überraschung oder ein fantastisches Element bereit. Sie erzählt zum Beispiel vom Umspannwerk in Obersilach in Unterkärnten und schreibt, vor mir bäumten sich gigantische Strommasten auf und dazwischen reihten sich Metallpfeile mit roten Köpfen wie Stecknadeln aneinander. Tomic zieht Schleifen durch ihr Leben. Sie findet in der kurzen Form Verbindungen zwischen all den Stationen in ihrer Biografie. Zum Beispiel in der Miniatur Tanzfood. Da beginnt sie bei einem Home-Video, in dem sie als Einjährige wie wild zu jugoslawischer Rockmusik tanzt. Dann zieht sich der Text weiter zu einem Besuch im oberen Belvedere, wo Tomic das Gemälde Tanzender Derwisch betrachtet, das sie wiederum an das Video erinnert. Sie denkt über die Sufi-Derwische in ihrer alten Heimat nach und landet sodann bei ihrem eigenen Schaffen als Autorin und dann schreibt sie, minutenlang starre ich auf das Gemälde, jugoslawische Rockmusik brummt aus meinen Kopfhörern, das Videoband dreht sich in meinem Kopf. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.
Ja, vielen Dank für die Tipps. Und nun hören wir Julia Jost mit einer kurzen Stelle aus ihrem Buch, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht, erschienen im Surkamp Verlag.
Unweit von dem Tal drunten, das wir Schakaltal nennen und das somit nicht von Anfang an das Schakaltal gewesen war, sondern ganz anders geheißen hatte, ganz anders, steht der Gasthof Gratschbacher Hof meiner Eltern. Von dort, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht, sind es vielleicht 40 Kilometer zum Gratschbacher Hof. Vom gigantisch-alpinen Hochstuhl, der anno dazu mal wie heute für viele Einheimische das Ende der Welt markiert, gelangt man zum Flussufer der Drau. Der rabiat plätschernden Drau kann man stromaufwärts folgen. Erst kommt das Dörfchen Bruder Elend, in dem ein römisch-katholischer Bettelorden einer burlesken einheimischen Bauerstochter verfiel. Und dann die Brücke namens Jungfernsprung, wo sich seit jeher die Unglücklichen in den Freitod stürzen. Es folgt der Wörthersee meeresgroß, zu deiner Rechten, mit der verwitterten und morschen Seebühne aus Dunst, die im barschen Wind bis in alle Ewigkeit knattert und Stück für Stück bricht. Hör genau hin, und dir entgeht nicht der Kontrapunkt des klunzenden Klagens von Alpen und Adria, und wenn dein Gehör besonders gut ist, entdeckst du sogar noch ein paar nachhallende Textfetzen unvergesslicher Konzerte. »Märchenprinz«, stottert es da zum Beispiel aus einem längst vergangenen Jahr herauf. Bleib nicht stehen, fast ist es geschafft. Geh weiter, ins Innere des Landes hinein. Da sind Maisfelder, Kürbisse und Kohlrabi, je nach Jahreszeit, Wiesenblumen auf unbewirtschafteten Flächen und man sieht Jagdhunde im Dreisprung über den frisch gepflügten Acker einem Fasan nachsabbern. Dazwischen immer wieder Bäume, zuerst vereinzelt, dann vermehren sie sich und drängen zu einem maßlosen Schatten eng aneinander. Es ist nur noch Nadelwald. Hier bist du richtig. Geh ruhig tiefer hinein, immer dem Dunkeln nach und der Stille. Wird einem schon ganz bänglich, lichtet sich das Geäst und ein frei atmendes Grundstück zeigt sich, dessen Schönheit man sein ganzes Leben lang nie wieder vergessen wird. Nie wieder. Das ist es. Dieses Grundstück gehörte meinen Eltern und genau hier steht der Gasthof Gratschbacher Hof. Die Gratschbacher Gegend ist ein Wald ohne Augen, ohne Sträucher und Äste, die sich hinter deinem Rücken raschelnd zusammenbiegen, um die Todesangst vorzubereiten, die sie gleich in dir auslösen werden. Einen sprechenden Wolf gibt es auch nicht, der dir geifernd dabei zusieht, wie du in ein Tellereisen jagst. Hinterlist und Bosheit sind auf diese Fauna wie Flora bezogen, Kokolores, mit einem Wort meiner Mutter ausgedrückt. Der Gratschbacher Wald und die Felder, die Wiesen, der Teich, sind eine ganz übliche Summe aus Pflanzen, Wasser und Tieren, die darin wohnen. Sonst nichts. Das ist alles, was es mit der Gratschbacher Gegend auf sich hat.
Das war's auch schon wieder mit Besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Julia Jost mit ihrem Debütroman »Wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauffletscht«, erschienen im Surkamp Verlag. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcasts, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at/buchpodcast. Oder in den Shownotes zu jeder Episode. Die Bücher gibt es natürlich in allen Buchhandlungen. Alle 2 Wochen gibt es eine neue Folge. Ich freue mich schon auf nächstes Mal.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.